Ich würde gerne etwas vorlesen aus dem Jakobusbrief. Und zwar aus Kapitel 4, ab Vers 13. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurer Großtuerei. Alles solches Rühmen ist böse. Haben wir uns auch schon einmal einen 30-Stunden-Tag gewünscht? 6 Stunden mehr, um so manches zu erledigen können, was einfach liegen bleibt und um auch den ungeheuren Druck zu mindern, unter dem wir oft leben. Da drängt sich doch die Frage auf, woher nehmen wir allerdings die Kraft für diese zusätzlichen 6 Stunden? Sind wir dann nicht erst recht kräftemäßig und nervlich überfordert? Wir sehen, Zeit und Kraft stehen in einem engen Zusammenhang. Alles, was wir nachholen wollen, was wir zusätzlich tun möchten, erfordert Zeit und Kraft. Und da beides begrenzt ist, fühlen wir immer wieder einmal unsere Ohnmacht. Mit den dahingehenden Jahren wird es auch nicht etwa leichter, die Zeit einzuholen. Unsere Familie wächst und nimmt mehr Zeit in Anspruch. Zusätzliche Aufgaben in Beruf und Gemeinde führen zur Steigerung von Aufgaben und Anforderungen an uns. Und mit dem allen steigt dann auch die Verantwortung vor Gott. Wir sollen diese Aufgaben ja dann in rechter Weise erfüllen. Verantwortlicher Umgang mit der uns zur Verfügung stehenden Zeit und Kraft steht deshalb an erster Stelle. Lernt von mir, sagt unser Herr. In der Nacht, bevor unser Herr starb, machte er eine erstaunliche Aussage. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Johannes 17, Vers 4. Wie konnte der Herr dieses Wort vollbracht oder andere Übersetzungen sagen, völlig ausgeführt, gebrauchen? Sein 3-jähriger Dienst erscheint nur allzu kurz. Und selbst wenn wir sein ganzes Leben heranziehen, dann sind es doch nur 33 Jahre. Er war doch ein recht junger Mann. Und wie konnte er so etwas sagen? Er heilte einen Gelähmten am Teich von Bethesda, aber waren da nicht noch 100 andere Kranke, die nicht geheilt wurden? Im Haus des Simon fand eine Ehebrecherin Vergebung und Frieden. Aber viele andere blieben ohne Vergebung am Weg zurück. Und doch, obwohl viele mögliche Aufgaben unerledigt blieben und manche dringende Not vielleicht nicht gestillt wurde, hatte der Herr in dieser Nacht einen besonderen Frieden in dem Bewusstsein, er hatte Gottes Werk vollbracht. Er hatte hart gearbeitet, oft bis in die Nächte hinein. Und einmal, als er an einem anstrengenden Tag mit seinen Jüngern über den See Genezareth fuhr, schlief er erschöpft im Schiff ein und nicht einmal der Sturm konnte ihn aufwecken. Dennoch war sein Leben nie hektisch. Für die Samariterinnen am Brunnen hatte er stundenlang Zeit. Und mit seinen Jüngern verbrachte er manche Stunden der Ruhe. Die Bibel spricht von besonders. Wir sehen bei ihm diese wunderbare, beständige Ausgeglichenheit, vor allem aber ein Wissen für die rechte Zeit. Mehrfach hören wir ihn antworten, meine Zeit ist noch nicht da. Aber was war das Geheimnis dieses Lebens? Markus schreibt, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus, und ging an einen öden Ort und betete da selbst. Markus 1, Vers 35. Hierin liegt das Geheimnis des Lebens und Wirken Jesu für Gott. Er wartete betend auf die Anweisungen des Vaters und auf die Kraft, um diese auszuführen. Auch er besaß als Mensch keine detaillierte, vorgegebene Lebensbeschreibung. Er entdeckte den Willen Gottes für sich Tag für Tag neu im Gebet und erhielt dazu die Kraft, die er dann auch brauchte. Dadurch lebte er bezüglich seiner Zeit und seiner Kraft nie über seine Verhältnisse. Und sicherlich erfüllte ihn an jedem Abend Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Hier liegt auch für uns der grundlegende Schlüssel für den rechten Umgang mit unserer Zeit und unserer Kraft. Nur die Abhängigkeit vom Vater und das Empfangen klarer Anweisungen und der Kraft für jeden Tag, ja, die er uns schenkt, das führt uns zu einem wirklich erfüllten Leben ohne Hektik und ohne das ständige Empfinden des Zu-Kurz-Kommens. Charles Hummel schrieb einmal: Wenn wir es unterlassen, betend auf Gottes Führung und Kraft zu warten, sagen wir, wenn auch nicht mit Worten, so doch mit unseren Taten, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Wie viel von unserem Dienst lässt sich so als Alleingang charakterisieren? Unser Vater allein kennt uns und damit auch unsere Grenzen. Er will uns sein Erbarmen täglich, ja, noch mehr schenken und sich mehr uns zuwenden. Auch hier gilt: Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich Jahwe über die, welche ihn fürchten. Denn er kennt unsere Gebilde, ist eingedenkt, dass wir Staub sind. Psalm 103, Verse 13 und 14. Beim Bemühen, unsere Verantwortung für unsere Zeit und unsere Kraft neu wahrzunehmen, werden wir immer wieder damit zu kämpfen haben, nicht in die alte Unabhängigkeit und den Eigenwillen zurückzufallen. Einige praktische Hinweise mögen uns helfen, unsere Situation immer wieder neu zu überprüfen und grobe Fehler zu vermeiden. Da ist einmal die Prioritäten setzen. Ohne ein Ordnen unserer Aufgaben und Pläne nach ihrer Wichtigkeit verschwenden wir Kraft und Zeit. Unordnung vermeiden. Unordnung innerlich wie äußerlich ist die Hauptsache für Stress und Hektik. Auch unser Innerstes muss täglich vor Gott in Ordnung gehalten werden. Planvoll arbeiten. Eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen und jede Sache vollständig erledigen. Störungen dabei einplanen. Ruhephasen einlegen. Ruhe und Stille sind nicht nur notwendig für Körper und Geist. Auch die Gebetsstille ist unverzichtbar für das Hören auf Gottes Anweisung. Wir sollten Wichtiges und Dringliches trennen. Das Dringliche verhindert, dass das Wichtige getan wird. Wir dürfen uns nicht in Zwänge bringen lassen. Und wir sollen nüchtern bleiben. Wir haben persönliche Grenzen und nicht alles ist unsere Aufgabe. Auch müssen wir einen ungesunden Perfektionismus vermeiden. Es gibt auf unserer Erde keine perfekten Lösungen. Diese praktischen Regeln können uns helfen, verantwortungsbewusst zu leben. Vor allem aber werden das Vertrauen in unseren Vater und das freimütige Gebet uns den Frieden schenken und bewahren, der uns ein erfülltes Leben geben will und es dann auch kennzeichnet. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Denn der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. So heißt es im Philipperbrief Kapitel 4. Und doch müssen wir die Frage stellen: Gibt es wirklich gläubige Menschen, die Planung künftiger Ereignisse noch nie von der Erfüllung der Voraussetzung, wenn der Herr will und wir leben, abhängig gemacht haben? Es erscheint ja auch überflüssig, zumal Gläubige als einzige wissen, dass der himmlische Vater ihr Leben in seiner Hand hält und ihm Ziel und Ende setzt. Nicht von ungefähr betete Mose: Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Und doch ist die Frage berechtigt, weil die Gefahr besteht, dass wir unser Leben nicht nach dieser göttlichen Regel führen, sondern selbstgläubige Menschen unabhängig vom Willen Gottes leben. Das ist die Feststellung der Bibel. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, schreibt diesen Satz, getrieben durch den Heiligen Geist, nämlich in Zusammenhang mit der Schilderung von Menschen, die ohne nach Gottes Willen zu fragen und ohne an die Vergänglichkeit ihres Lebens zu denken, Geschäfte planen und daraus Gewinn erzielen. Wir sollten darauf achten, dass er seinen Brief an geliebte Brüder richtet, die gleich ihm in der Nachfolge Jesu stehen und ihren Glauben an den Sohn Jesus, an den Sohn Gottes, unseren Herrn Jesus Christus, beweisen wollen. Erschrecken wir beim Lesen dieses Textes nicht darüber, dass gläubige Menschen die Verwirklichung ihrer eigenen, dem Willen Gottes vielleicht zuwiderlaufenden Wünsche planen können, ohne zuvor ihren Herrn gefragt zu haben? Wird hier nicht eine Unabhängigkeit von Gott offenbar, die an der Echtheit eines ihres Bekenntnisses „Herr ist Jesus Christus" zweifeln lässt? War er wirklich noch Herr ihres Lebens? Wir wollen diese Frage nicht in richtender Kritik stellen, sondern nur ehrlich prüfen, ob wir etwa in Gefahr stehen, ähnlich zu handeln wie die Geschwister damals. Es geht doch in unserem Leben entscheidend darum, nicht nur Hörer des Wortes, sondern zugleich seine Täter zu sein. Ist das unser Wunsch? Dann werden wir auch die Frage nach dem Willen Gottes für unser Leben stellen. Denn das Tun des göttlichen Wortes macht frei von einer Selbstständigkeit, die uns im Ergebnis nur schadet. Unser himmlischer Vater weiß mehr als seine Kinder, was zu ihrem Besten dient. Wollen wir ihm darum nicht die Führung in unserem Leben überlassen und uns bewusst in die Abhängigkeit von Gott begeben, in der allein wir recht geborgen sind? Unser Herr Jesus Christus ist uns dabei das größte Vorbild. Er suchte nicht seinen Willen, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hatte. Diese Aussage unseres Herrn macht deutlich, dass er während seines Erdendaseins bewusst auf die Durchsetzung des eigenen Willens verzichtete und sich freiwillig dem Willen seines Gottes und Vaters unterordnete. Wir spüren, wie sehr sich seine Haltung in der Frage der Verwirklichung des göttlichen oder des eigenen Willens von der unterscheidet, die hier von Jakobus beschriebenen Menschen zeigt. Bei unserem Herrn finden wir die völlige Abhängigkeit vom Willen des Vaters in allen Lebenssituationen bis in die schwersten Stunden von Gethsemane. Die Menschen dagegen versuchen bestimmte Lebenssituationen, von denen sie eine feste Vorstellung haben, in demonstrativer Unabhängigkeit vom Willen des Herrn selbst zu regeln. Sie legen nicht nur den Zeitpunkt ihrer Tätigkeit, heute oder morgen, sondern auch die Richtung, in die und die Stadt, den Zeitraum, ein Jahr, die Art der Tätigkeit, Handel treiben, und auch das Ziel ihrer Aktion, Gewinn machen, selbst fest. Bei all ihrem Planen wird nichts dem Willen oder gar der Zustimmung Gottes überlassen. Die nächste wichtige Frage, ob Gott der Herr den Seinen die nötige Lebensdauer für die Erfüllung ihrer Absichten überhaupt gewähren wird, stellt man jedenfalls nicht. Jakobus, ein Bruder des Herrn Jesus, muss in dessen Nähe einen besonderen starken Eindruck von der Abhängigkeit des irdischen Lebens gewonnen haben. Er hat darum kein Verständnis für eine Haltung gläubiger Menschen, die heute außer Acht lässt, wie es morgen um ihr Leben stehen wird. Kein Mensch verfügt über sein Leben, denn es ist wie ein Dampf, der eine kleine Weile sichtbar ist und dann verschwindet. Die Bibel macht durch dieses Bild drastisch deutlich, wie flüchtig unser Leben ist. Wie der Atem an einem kalten, klaren Wintertag gehaucht, nur kurze Zeit sichtbar ist und dann verfliegt. So verrinnt das menschliche Leben vor den Augen Gottes. Wir verstehen dieses Bild gewiss, sind wir auch so klug, es auf unser Leben anzuwenden? Es gibt wohl nur wenige Menschen, die gleichzeitig gelernt haben, wie einst Mose von seinem Gott, das er flehte. So lernt uns dann zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ein Mensch sieht sein Leben gleich einer Kette, auf der die Tage wie Perlen in nicht endender Folge aufgereiht sind, während der alt gewordene Mensch die fortschreitende Zeit bedauert. Bringt die Vergänglichkeit des Lebens gläubige Menschen dazu, jeden Tag als Geschenk aus der Hand ihres Herrn anzunehmen und sich von ihm zeigen zu lassen, wie er ausgefüllt werden soll? Damit ist die Frage nach einer Gott wohlgefälligen und von ihm abhängigen Planung und Ausfüllung unserer Zeit gestellt. Vergessen wir nicht, dass es hier um die Verwaltung des kostbaren irdischen Gutes geht, das Gott dem Menschen anvertraut hat. Gläubige Menschen sollen es sich daher zur Pflicht machen, das Wort vom Totschlagen der Zeit niemals, auch nicht im Scherz, zu gebrauchen. Diese Pflicht wird leicht, wenn wir uns die Gesinnung des Mose zu eigen machen, der sich im Wissen um die Begrenzung seines Erkennens und der damit verbundenen Unvergänglichkeit bei der Verwirklichung seiner eigenen Absichten sich freiwillig dem Willen seines Gottes unterordnete, nämlich um von ihm zu lernen. Gott verbietet dem Menschen das Planen nicht, sondern lässt es zu, wenn dabei seine Bedingungen beachtet werden. Das macht uns das Wort aus dem Jakobusbrief deutlich. Der Heilige Geist wehrt dem Missbrauch des Plans gläubiger Christen. Er weist gezielt darauf hin, dass es nur in der Frage nach dem Willen des Herrn und im Wissen um die Vergänglichkeit unserer Tage geschehen darf. Nehmen wir es ernst mit der Bekenntnis, dass Jesus der Herr, auch Herr unseres Lebens ist, dann dürfen wir unsere Zeit nicht planen und gestalten, ohne ihn vorher nach seinem Willen gefragt zu haben. So zu handeln, sollte gläubigen Christen nicht schwerfallen, weil wir doch immer wieder die Erfahrung machen, dass der Herr der Zeit ihr gesamtes Leben und damit auch den Ablauf der Tage kennt. Er kennt die Tage, wir können sie noch nicht einmal erahnen. Hierzu kommt, dass er als einziger weiß, wie viel Zeit auf Erden für die Planung und Durchführung unserer Projekte überhaupt uns noch zur Verfügung stehen. Ihm ist außerdem bekannt, ob es unserem inneren Menschen gut tut, wenn wir unsere Absichten wie gewollt verwirklichen. In seiner Liebe will er uns alles schenken, was zur Verherrlichung seines Namens dient und was uns zum Nutzen ist. Er ist allein in der Lage, den Zeitpunkt unseres Tuns, seine Richtigkeit, den Zeitraum, die Art der Tätigkeit und das Ziel recht zu bestimmen. In der Frage nach seinem Willen und im gehorsamen Tun seines Willens vermeiden wir die notvolle Situation, in die man ja zwangsläufig gerät, wenn man nicht nach dem Willen des Herrn fragt. Wir sind da nämlich so sehr mit der Erfüllung unserer Wünsche beschäftigt, dass wir die guten Werke, die Gott für uns bereitet hat, nicht wahrnehmen und auch darüber keine Zeit haben, sie zu tun. Die Folge wird hier auf Erden ein schlechtes Gewissen und einmal im Himmel vor dem Richterstuhl des Christus Beschämung über versäumte Gelegenheiten sein. Unsere Generation hat sich in der Bestätigung der ihr gestellten Aufgaben in eine Hektik hineingesteigert, die weit entfernt ist von einem ruhigen Gleichmaß im Ablauf der Tage. Das macht sich am Arbeitsplatz, in der Familie und sogar in der Gemeinde bemerkbar. Der Terminkalender ist darum heute auch für gläubige Christen ein unentbehrliches Requisit geworden. Es gibt für sie wohl kaum ein Ereignis, das nicht ohne den Blick in den Kalender geplant wird. Wir sollten es uns zur Pflicht machen, unseren Terminkalender nicht unabhängig von unserem Herrn zu führen, sondern ihn bei der Vereinbarung von Terminen, egal ob in der Familie oder in der Gemeinde, informieren und nach seinem Willen fragen. Für alle gläubigen Christen sollte die göttliche Regel, wenn der Herr will und wir leben, verständliche Voraussetzung sein. Hüten wir uns jedoch davor, sie lediglich als fromme Redewendung zu gebrauchen, hinter der sich unsere Unabhängigkeit von dem Willen Gottes verbirgt. Lernen wir auch hier von unserem Herrn, dessen Speise es war, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hatte.